Tekigan Rocco Nummer 98. Tempius, zwei Arten von falsch. Als Tempio auf eine Pilgerreise ging, um Lehrer zu besuchen, blieb er eine Weile bei Sayin. Er pflegte immer zu sagen, sag nicht, dass du Buddhismus verstehst. Ich finde niemand, der darüber sprechen kann. Eines Tages hörte Sayin ihn und rief Jui, des Tempios Vorname. Tempio sah auf zu Sayin. Sayin sagte, falsch! Tempio ging ein paar Schritte weg und Sayin sagte erneut, falsch! Tempio drehte sich um und näherte sich Sayin. Der sagte, ich habe gerade gesagt, falsch. Wer liegt falsch? Du oder ich? Tempio sagte, ich. Sayin sagte, falsch. Tempio sagte nichts. Sayin sagte, bleib diesen Sommer über hier und lass uns diese zwei Arten von falsch besprechen. Aber Tempio verließ stattdessen Sayin. Später, als Tempio selbst Abt eines eigenen Tempels war, sagte er zu seinen Schülern, als ich auf Pilgerreise ging, passierte es im Lauf der Ereignisse, dass ich Abbot Chimyu besuchte, der mir zweimal sagte, dass ich falsch liege. Es war nicht damals, dass ich falsch lag, allerdings, sondern in dem Moment, als ich meine Pilgerreise im Süden begann. Ich sagte bereits, dass es falsch ist. Ihr könnt euch gern bequem hinsetzen, wenn ihr wollt. Tempio macht eine Pilgerreise und besucht als erstes Sayin. Und er sagte immer, sage nicht, dass du Buddhismus verstehst. Ich finde niemand, der darüber sprechen kann. Sayin hört ihn, ruft ihn bei seinem Vornamen. Tenpyo guckt hoch und Sayin sagt, falsch. Tenpyo geht ein paar Schritte weg, Sayin sagt wieder, falsch. Tenpyo dreht sich um und nähert sich Sayin. Er sagt, ich habe gerade gesagt, falsch. Wer liegt falsch? Du oder ich? Tenpyo sagt, ich. Sayin sagt, falsch. Tenpyo sagt nichts. Tenpyo hat ohne Zweifel ein Verständnis von Buddhismus, als er losgeht. Wenn man eine bestimmte Phase in seiner Übung erreicht hat, wenn man seine Grundausbildung im Zen sozusagen hinter sich hat, sieht die Zen-Tradition vor, dass man sich auf den Weg macht und zu anderen Lehrern geht. Also man hat seine Ausbildung beim eigenen Lehrer bis zu einem bestimmten Punkt gebracht und dann zieht man aus auf Pilgerschaft und versucht, die eigene Erkenntnis reifen zu lassen, indem man anderen Lehrern begegnet und versucht, das eigene Verständnis an dem Verständnis dieser Lehrer, dieser Meister zu messen oder zu prüfen. Diese Tradition ist überhaupt der Grund, dass wir diese Koan-Sammlung haben. Denn das ist der Grund, warum wir so viel unterwegs waren. Zu einem bestimmten Zeitpunkt wurden die Zen-Anhänger eine Art Wandergeselle und zogen von Kloster zu Kloster. Also nicht jeden Tag ein anderes und blieben immer eine Zeit lang da. Aber sie waren unterwegs und was sie dann tun mussten, wenn sie sich bei einem neuen Kloster vorgestellt haben, war herausfinden, wie es mit ihrer eigenen Erkenntnis, ihrer Verwirklichung steht, indem sie sich auf ein Gespräch, auf eine Prüfung mit dem Meister dieses Klosters einlassen. Diese ganzen Dharma-Gefechte kommen eigentlich daher, dass jeweils zwei Leute versuchen, ihre Erkenntnis darzustellen. Im Idealfall ist es ein Spiel, was die beiden zusammenspielen, ein Sprachspiel. Und keiner von beiden bleibt hängen. Das heißt, es ist eine vollkommen frei geführte Begegnung, die Worte benutzt, ne? Nicht immer schweigen, wie wir das uns immer vorstellen, wenn wir anfangen zu sitzen. Vollkommen frei geführte Begegnung, bei der keiner von beiden irgendwie hängen bleibt oder versucht, seine Meinung zu vertreten oder etwas festzuhalten. Sobald so etwas passiert, ist dieses freie Spiel eigentlich vorbei und das ist gestört. Ein Dharma-Gefecht ist also nicht dafür da, dass einer gewinnt und einer verliert, normalerweise, sondern es ist eigentlich dazu da, dass man zusammenspielt. Partie, Tennis oder Go, der Ball fliegt hin und her. Und es geht nicht darum, den anderen mit einem Schmetterball vom Platz zu hauen, sondern dass beide zusammen ihre Erkenntnis demonstrieren können. Man hat das eingeführt, wahrscheinlich, um sicherzustellen, dass jemand, der Zen übt, nicht aufgrund der Vorlieben des eigenen Meisters oder aufgrund irgendwelcher Verdienste in seinem Tempel, in seinem Kloster, vielleicht seiner oder ihrer Beliebtheit anerkannt wird, sondern weil er oder sie wirklich ein tiefes Verständnis von Zen erreicht hat. Und wenn ich durchs ganze Land ziehe und anderen Meistern begegne, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass wenn ich da irgendeinen Punkt bei mir habe, an dem ich hängen bleibe, der mein blinder Fleck ist sozusagen, dass der dann irgendwann auffällt. Und auch davon handeln ganz viele Koans. Gar nicht mal individuelle Dinge. Zen beschäftigt sich nicht mit Psychologie. Eigentlich gar nicht. Aber was auffällt ist, Leute gehen in diese Begegnungen nicht offen rein, sondern mit Vorstellung darüber, wie es sein wird, mit Vorstellung darüber, was ihre Position ist und mit Vorstellungen darüber, was sie gelernt haben. Ganz oft ist es so, dass jemand die Ausbildung beim eigenen Meister zu einem bestimmten Grade abgeschlossen hat. Vielleicht zu dem Grad, dass er gesagt hat, ich kann dir nichts mehr beibringen oder bei mir kannst du nichts mehr lernen. Und für jemand, der seinen Meister in der Hierarchie ganz weit oben ansiedelt, wie das insbesondere in China der Fall gewesen ist, Respekt vor Älteren, wenn der das von seinem Meister hört, bei mir kannst du nichts mehr lernen, dann bedeutet das, ich habe es geschafft. Ich bin jetzt so weit wie mein Meister. Vielleicht noch nicht so reif, immer noch den großen Respekt vor ihm, aber wesensmäßig hat er mir nichts mehr voraus. Ich habe das gleiche Potenzial wie er, kann das entwickeln. Ich habe es jetzt eigentlich für mich erreicht. Ich bin jetzt auch jemand, der ein richtiges Verständnis von Buddhismus hat. Das kann sich unterschiedlich ausdrücken, diese Vorstellung, ein Verständnis von Buddhismus zu haben oder zu wissen, was Erleuchtung ist oder was Befreiung ist. Bei unserem Freund Tempio ist es einfach so, dass er sich so einen Satz ausgedacht hat. Er sagt nicht, dass ihr Buddhismus versteht, ich finde niemand, der darüber sprechen kann. Das ist seine Erkenntnis. Und von der Tendenz ist das toll. Wenn ihr irgendjemand findet, der euch sagt, dass er Buddhismus versteht, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr jemand habt, der nicht wirklich weiß, wovon er redet. Oder das vielleicht nur in einem bestimmten Kontext sagt. Wenn jemand von sich selbst wirklich behauptet, dass er Buddhismus vollständig versteht, dann ist das schon ein Grund, ihm zu misstrauen. Es gibt ganz viele Aspekte von Buddhismus, die man verstehen kann. Es gibt die Lehre, es gibt die vier edlen Wahrheiten, es gibt die Psychologie, es gibt die Techniken, es gibt die Sutren, es gibt die Regeln. Das alles sind Sachen, die man verstehen kann. Und Wenn jemand danach gefragt wird, dann ist es durchaus möglich zu antworten, ja, das verstehe ich. Aber wenn es darum geht, worum es eigentlich im Buddhismus geht, das lässt sich nicht in dem Sinne erfassen, dass man sagt, ich verstehe es. Wenn ich sage, ich verstehe Buddhismus, dann trenne ich mich vom Buddhismus. Dann mache ich aus dem Weg des Buddha ein Objekt. Auf der einen Seite bin ich, der Schüler oder Pseudo-Meister jetzt. Auf der anderen Seite ist der Buddha-Dharma, der Buddhismus. Ich verstehe ihn. Ich verstehe den Buddhismus. Ich kontrolliere den Buddhismus. Habe ihn mir vollkommen zu eigen gemacht. Der Buddhismus ist meins, sozusagen. Das ist eine Subjekt-Objekt-Sicht. Den Dharma, wie es im Dhyana-Sutra heißt, kann man nicht einfangen. Der vergangene Geist kann nicht erfasst werden, der gegenwärtige Geist kann nicht erfasst werden, der zukünftige Geist kann nicht erfasst werden. Wenn jemand sagt, ich verstehe Buddhismus und das ernsthaft meint, dann behauptet er, er könnte diesen Geist erfassen. Und er behauptet, er hätte ihn ergriffen und sich zu eigen gemacht. Das heißt, wenn jemand so etwas sagt, dann trennt er sich vom Weg des Buddha. Und deswegen sagt Tenpyo das. Sag nicht, dass du Buddhismus verstehst. Ich finde niemanden, der darüber sprechen kann. Also, erstmal nichts falsch an diesem Satz, nichts falsch an dieser Erkenntnis. Aber Tenpyo sagt es nicht einfach mal so, wenn jemand fragt, sondern Tenpyo sagt es immer wieder. Er liebt es, diesen Satz zu wiederholen. Sage nicht, dass du Buddhismus verstehst. Ich finde niemanden, der darüber sprechen kann. Das heißt, aus einer Erkenntnis, die er irgendwann mal gehabt hat, ist für ihn wieder eine objektivierte Wahrheit geworden. Eine Vorliebe, etwas, was er mitnimmt. Buddhismus kann man nicht verstehen. In dem Moment, wo ich daraus eine Lehre, eine Aussage, eine Regel mache, habe ich eigentlich schon wieder ein bestimmtes Verständnis festgehalten. Auch zu sagen, Buddhismus ist nicht zu verstehen und daran festzuhalten, ist ein Verständnis. Ist wieder ein Festhalten, insbesondere wenn man es immer wieder wiederholt. Und Saiyin tut das, was ein Meister tun muss, er prüft ihn. Saiyin hört, wie er das wieder sagt. Sage nicht, dass du Buddhismus verstehst, ich finde niemand, der darüber reden kann. Und ruft ihn einfach. Jui! Tenpyo guckt hoch. Und Saiyin sagt, falsch! Was passiert in diesem Moment in Tenpyo? Was passiert mit uns? Was würde mit uns in dieser Situation passieren? Ich habe gerade meine Lieblingsweisheit von mir gegeben und der Meister hat das irgendwie gehört, ruft mich. Ich antworte. bereite mich darauf vor, meine Meinung zu verteidigen. Und er sagt einfach nur, falsch! Einfach nur, falsch! Tempio ist irritiert. Er geht ein paar Schritte weg. Fallen sagt wieder, falsch! Tempio dreht sich und die Geschichte geht weiter. Fayen fragt ihn, wer liegt falsch, du oder ich? Tempio sagt, ich liege falsch. Dieses Falsch von Fayen ist eine Fortsetzung der Prüfung. Tempio hat seinen Lieblingssatz vorgetragen. Und weil er das öfter schon gesagt hat, können wir davon ausgehen, dass er damit auch erfolgreich war. Also entweder hat er vielleicht in der Art, wie Tibeter diskutieren, diese seine Meinung verteidigt, wenn irgendjemand was anderes gesagt hat. Oder er hat das mit so einem Brustton der Überzeugung getan, mit so einem weisen Blick, so einer Entschlossenheit, so wie Hara, dass seine Gesprächspartner entweder nicht antworten konnten oder genickt haben. Stimmt. Niemand versteht Buddhismus. Da hat er einen Punkt. Also, Tempios Lieblingssatz. Tempios der Meinung, dieser Satz ist wahr. Macht eine Aussage über die Wirklichkeit. Zeigen sagt, falsch! Was bedeutet dieses Falsch? Wir können nicht anders, normalerweise, als sofort Verbindungen herzustellen. Ich habe irgendwas getan und irgendjemand sagt, falsch! Dann schaue ich zurück. Dann drehe ich den Film zurück. Was habe ich eigentlich gerade eben gemacht? Ich habe diesen Satz gesagt. Und er hat falsch gesagt. Also ist dieser Satz wahrscheinlich falsch. Oder? Das muss es bedeuten. Der Satz ist falsch. Ich weiß zwar nicht warum, aber der Satz ist falsch. Also, Sayem denkt, was er da gerade gesagt hat, war falsch. Sayem hat falsch gesagt, also denkt Tempio, das war falsch, was ich gerade gesagt habe. Versucht was anderes. Geht ein paar Schritte weg. Aber Sayem sagt wieder, falsch! Was ist denn jetzt falsch? Oder mache ich jetzt alles falsch? Oder war vielleicht gar nicht mein Satz falsch, sondern bin ich falsch? Liege ich einfach falsch? Will er damit sagen, mein Verständnis ist falsch? Will er damit sagen, das, was ich gelernt habe bei meinem Meister, der mich losgeschickt hat auf die Pilgerschaft, das ist falsch? Will er das sagen? Tempio dreht sich also um, geht wieder zu Sayen und ist offensichtlich vollkommen verwirrt. Keine Ahnung, was jetzt eigentlich los ist. Was meint er jetzt mit falsch? Ist falsch, was ich gesagt habe? Ist es überhaupt falsch, was ich tue? Ist es falsch, was ich glaube, was ich an Erkenntnis habe? Und Fayyin macht natürlich weiter. Ich sagte gerade falsch. Wer liegt falsch? Du oder ich? Diese Oder-Frage ist eine Einladung, eine weitere Einladung, eine Falle. Denn dieses Oder, die Suggestivfrage, impliziert entweder ich liege falsch oder du liegst falsch. Eins von beiden muss es sein. Dass es die Möglichkeit gäbe, dass beide falsch liegen oder keiner von beiden, lässt diese Frage für uns erstmal nicht zu. Wenn wir die Frage stellen, wer kriegt ein Stück Kuchen, du oder ich, dann impliziert diese Frage, einer von uns beiden kriegt das Stück Kuchen. Die Lösung, keiner kriegt den Kuchen oder wir teilen uns den Kuchen, sind nicht vorgesehen. Unser Geist folgt sofort dieser Linie, die da vorgeschrieben wird. Also, Zeilen lädt ihn ein, in dieser logischen Schiene zu bleiben. Und brav wie Tempio ist, macht er das. Er fällt sofort da rein und sagt, ich liege falsch. Und Zeilen sagt nochmal, falsch. Tempio sagt nichts. Und Zeilen sagt, bleib diesen Sommer hier und lass uns darüber sprechen, über diese zwei Arten von falsch. Tempio in seiner Verwirrung, ob dieser ganzen Falsch, die ihm um die Ohren gehauen werden, wählt eine der Lösungen, die ihm angeboten werden, die ihm logisch erscheinen. Ich habe gerade gesagt, falsch. Wer liegt falsch? Du oder ich? Denkt er kurz nach. Keine Ahnung, wovon er redet. Was er meint mit falsch. Aber es ist ein Meister und ich habe offensichtlich überhaupt keine Ahnung, was hier vorgeht. Also weiß er etwas, was ich nicht weiß. Also ist er weiter als ich, eine tiefere Erkenntnis als ich. Er hat offensichtlich etwas gesehen, was bei mir noch fehlerhaft ist. Das ist die einzige Erklärung, die Tempio in diese Situation für sich reinbringen kann. Und der einzige Weg, wie er seinen Geist wieder beruhigen kann. Wenn wir solche Positionen beziehen, dann ist das oft ein Weg, die Stabilität unserer Welt wiederherzustellen. Dieses dauernde Falsch hat Tempio vollkommen aus seinem Konzept gebracht. Du weißt nicht mehr, was richtig und was falsch ist, wie er aus der Situation wieder rauskommt. Alles, was er tut, wird als falsch bewertet und er kann sich selbst nicht mehr finden. Er weiß nicht mehr, wer er ist. Eigentlich eine super Ausgangssituation. Und Zeilen versucht herauszufinden, ob Tempio sich dessen bewusst ist. Ob dieser Zustand, dieser Schock, der bei ihm kurz eingetreten ist, etwas bei ihm bewirkt hat. Bevor Tempio mit dieser Situation konfrontiert wurde, war sein Geist unbeweglich. Verkrustet, kristallisiert. Und er hatte sich eine Lieblingsidee ausgedacht. Über Buddhismus kann man nicht sprechen. Wenn jemand sagt, dass er über Buddhismus sprechen kann, dann verfehlt er es, irgendwie sowas. Und hat das mit sich rumgetragen. Und das war Teil seiner Identität. Diese Erkenntnis, dieser Satz, mit dem er glänzen konnte. Science, falsch, war dazu gedacht, um diese Identifikation aufzulösen, ihm das wegzunehmen. An anderen Stellen beim Finger abgeschnitten. Hier nimmt man jemand nur seine Lieblingsvorstellung. Und es wirft Tempio so aus der Bahn, dass er nicht mehr weiß, wer er ist. Und das ist eigentlich genau das, worum es bei Koans geht. Dass man jemand an einen Punkt bringt, wo das normale, egozentrierte Denken aufhört und stattdessen ein Zustand entsteht, wo ich tatsächlich nicht mehr weiß, wer ich bin. Nicht in dem Sinne, dass ich total verwirrt durch die Gegend renne, obwohl das oftmals zusammen auftritt oder das eine das andere bedingt, sondern in dem Sinne, ich weiß nicht, wer ich bin, ich identifiziere mich mit nichts mehr. Oft ist es so, dass jemand eine Koan-Lösung sich ausgedacht hat, bevor er zum Doksan kommt und weil er oder sie lang genug daran gearbeitet hat, eine sehr klare Vorstellung davon hat und tatsächlich die Situation, die Lösung, nach der gefragt wurde, sein kann. Wirklich sehr überzeugend. Sehr gut. Sehr beeindruckend. Sehr eins. Aber oft ist es dann so, wenn man die nächste Frage stellt, stellt man fest, der oder die Betreffende bleibt daran hängen. Wenn zum Beispiel die Lösung wäre, ein Buddha zu sein, dann ist es vielleicht gut, bei diesem Koan als Antwort einfach nur wie ein Buddha dazusitzen. Aber dann wird vielleicht die nächste Frage gestellt: Wie kannst du frei werden von Buddha? Oder was wäre Buddha in Tätigkeit? Irgendetwas anderes. Und meistens ist es so, oder sehr oft ist es so, dass diese erste richtige Lösung zu einer Verhaftung geworden ist. Dass die Leute das dann nicht mehr loslassen wollen. Denn sie haben wieder eine Identifikation aufgebaut mit dem, was sie als richtige Lösung gefunden haben. Allgemein ist das ein Problem bei der Koan-Arbeit. Es ist meistens gerade am Anfang nicht möglich, mit Logik zu einer richtigen Lösung eines Koans zu kommen. Irgendwann hat man dann seine Lösung gefunden. Eigentlich ein Geschenk von außen. Wenn man überhaupt nicht weiß, wo das herkommt, das ist wirklich ein Geschenk. Vielleicht ein teuer erarbeitetes Geschenk, aber es ist nicht so, dass man Kontrolle darüber hätte, dass man wüsste, wie man dahin kommt. Man hat dieses Geschenk bekommen, eben eine Lösung gefunden. Eine Lösung hat sich mir gezeigt, oder ich bin eine Lösung geworden, aber ich habe keine Ahnung, was sie bedeutet. Und das ist genau das, was ich vorhin sagte, das halten wir nicht aus. Wir halten es nicht aus, nicht zu wissen, was diese Lösung bedeutet, warum wir damit durchgekommen sind. Und dann fallen wir sofort zurück, meistens, dass wir uns irgendein Erklärungsmodell suchen, das unsere Welt wieder stabilisiert. Tempios Modell ist, ich ich habe Unrecht. Die ganze Geschichte ergibt auf einmal wieder Sinn, wenn man einfach sagt, ich liege falsch. Klar, deswegen sagt er dauernd falsch zu mir. Weil ich falsch liege. Klar, das ist es. Darum geht es. Das heißt, obwohl es für Tempio eine großartige Gelegenheit gab, sich von seinen Vorstellungen zu befreien, denn das ist das Resultat so einer Situation, wo man sich selbst nicht mehr wiederfinden kann, hat es für ihn nicht so viel genützt, dass er diese Freiheit, die sich daraus ergeben könnte, wirklich erleben konnte. Sondern er hat es vorgezogen, auf diese Freiheit zu verzichten und sich auf das stabile "Mein Fehler, ich liege falsch" zurückzuziehen. Und Zayin sagt wieder falsch. Spätestens jetzt hätte Tempio wirklich etwas begreifen können. Aber er sagt nichts. Und wahrscheinlich sagt er deshalb nichts, weil Zayin ihm jetzt seine letzte Erklärungsmöglichkeit auch noch weggenommen hat. Er sagte gerade, die ganze Welt ist wieder für ihn in Ordnung. Vielleicht unangenehm, aber in Ordnung, wenn er diese ganze Geschichte so interpretieren kann. Und ich habe etwas falsch gemacht. Der Fehler lag bei mir. Also wählt er genau diese Alternative. Mein Fehler. Ich lag falsch. Und Zayin sagt wieder, falsch. Das heißt, dieser letzte Pfeiler seiner Vernunft und seiner Welterklärung, den er sich gerade dahin gebaut hat, den versucht Zayin jetzt auch noch wegzubrechen. Und Tempio steht also wahrscheinlich mit offenem Mund da und weiß nicht, was er jetzt sagen soll, was das jetzt soll. Versteht gar nichts mehr. Überhaupt nichts. Dieses gar nichts mehr verstehen ist für uns, wie gesagt, eine schreckliche Situation. Und wir müssen immer irgendetwas finden, um Dinge verstehen zu können. Deswegen ist Karma zum Beispiel so ein erfolgreiches Konzept. Abgesehen davon, dass ich es benutzen kann, um an mir zu arbeiten, ist es eben auch sehr viel einfacher zu sagen, wenn ich zum Beispiel irgendeine Erkrankung oder irgendein Unglück habe, das mir nicht erklären kann, was ich durch nichts verdient habe, zu sagen, wenn das nicht in diesem Leben war, dann war das wohl im letzten Leben. Passt schon alles. Das Universum ist doch gerecht. Jeder bekommt, was er verdient. Ich bekomme, was ich verdiene. Und zwar habe ich das höchstwahrscheinlich im letzten Leben versaut. Tatsächlich ist es so, so funktionieren wir, dass wir mit dieser Vorstellung besser klarkommen, als zu sagen, ich habe jetzt dieses Unglück, ich habe jetzt diese Krankheit, das ist mir passiert und es gibt wirklich keinen Grund dafür. Es gibt keine Erklärung. Wie stark diese Vorstellung ist, könnt ihr sehen, wenn ihr euch mit gläubigen Buddhisten darüber unterhaltet, dass es so etwas wie Karma nicht gibt. Wenn ihr denen das mal erzählt. Die werden das mit Klauen und Zehen verteidigen. Denn dieses Karma gibt ihnen eine Sicherheit in ihrer Welt, dass sie kein Opfer sind, sondern dass alles, was ihnen geschieht, Ursachen hat. Und die Ursachen habe ich halt im letzten Leben gesetzt, meinetwegen, kann mich nicht daran erinnern. Aber diese Ursachen gibt es. Ich habe eine Welterklärung, ich weiß, wie die Welt funktioniert. Ich weiß, wie Buddhismus funktioniert. Eigentlich genau das, was Tempio am Anfang gesagt hat. Dieser Zustand von wirklich nichts mehr wissen ist die Voraussetzung dafür, dass man wirklich begreifen kann. Begreifen und verstehen sind unterschiedliche Dinge. Begreifen ist eine weitere Schicht, ein weiteres Modell, was ich über die Welt ziehe, um mit der Welt klarzukommen. Und wenn ihr euch so ein 3D-Modell anguckt, so ein Gittermodell, dann wird da so ein Gitter drüber gelegt, was mir erklärt, was für eine Kontur dieses Auto zum Beispiel hat, was auch immer. Mein Verständnis und meine Erklärungen sind dazu da, mir die Welt zu eigen zu machen und sie unter Kontrolle zu kriegen. Das funktioniert so, dass ich ein geistiges Modell entwickle, wie die Welt funktioniert, und ich dann glaube, über dieses Modell, wenn ich das Modell verstanden habe, kann ich auch die Welt kontrollieren. Und wenn das gut passt, denke ich, ich habe die Welt verstanden. Oder ich habe Buddhismus verstanden. Letztendlich geht es darum, wie funktioniert die Welt. Wenn ich eine wirkliche tiefe Erfahrung mache, die unmittelbar ist, und die nicht auf einem Modell basiert, dann stellt sich etwas ein, was eine ganz andere Qualität hat. Deswegen sind Erfahrungen im Buddhismus so wichtig. Buddhismus ist eine erfahrungsbasierte Religion. Das beste Beispiel dafür ist das Kind und die Herdplatte. Das Kind fasst auf die Herdplatte. Autsch. Und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit passiert das nicht wieder. Oder zumindest nicht zweimal wieder. Was ist in dem Moment passiert? Hat das Kind jetzt erkannt, ja, das ist ein Herd. Kommt Strom rein, Elektronen bewegen sich ganz schnell. Wenn es vielleicht seinen Kosmoskasten gehabt hat, dann sieht es ganz viele Elektronen, die müssen da durch so ein enges Rohr und dann wird es voll heiß. Und ist das heiß hier drin. Und weil das alles so ist, sollte ich eine Herdplatte nicht anfassen. Wenn das so wäre, dann würde das Kind noch viele, viele Male diese Herdplatte anfassen. Weil diese Erkenntnis eine Erkenntnis von zweiter Hand ist. Das ist keine unmittelbare Erkenntnis. Diese unmittelbare Erkenntnis kann sich erst einstellen, wenn der Punkt erreicht ist, dass ich meine ganzen Erklärungen hinter mir lassen kann. Und das ist der große Gefallen, den Sai-in Tempio tut. Er nimmt ihm alle seine Erklärungen weg. Eine nach der anderen. Und jedes Mal, wenn er irgendetwas gefunden hat, das irgendwie noch ein bisschen Sinn in diese ganze Geschichte bringt, und wieder falsch, wenn ihr Koanarbeit macht, dann ist es wichtig, euch das klar zu machen, dass dieser Zustand, in dem Tempio am Ende ist, diese vollkommene Verwirrung, dass der ein Teil des Weges ist. Wir können diesen Zustand nicht von selbst erzeugen, weil wir das scheuen wie der Teufel das Weihwasser in so einem nicht definierten geistigen Raum rumzulaufen. Aber das ist das, was Voraussetzung ist, um an diesen Punkt zu kommen, wirkliche Erfahrungen zu machen. Es ist also die Aufgabe des Lehrers oder der Lehrerin, euch in diesen Zustand hineinzubewegen. Und wenn ihr also an dem Punkt seid, dass ihr wirklich keine Ahnung habt, wie es weitergeht, wie es an anderer Stelle gesagt wird, wenn ihr von einem 30 Fuß hohen Mast auf den nächsten Schritt machen sollt, dann ist es wichtig, euch klarzumachen, das heißt nicht, dass ihr falsch unterwegs seid oder dass irgendetwas nicht stimmt, dass eure Übung falsch ist. Insbesondere, wenn ihr sehr lange in diesem Zustand bleibt. Es kann Monate dauern, bei manchen Jahre. Wenn ihr in diesem Zustand seid, alles ist in Ordnung. Genau darum geht es. Das, was dann hinterher vielleicht als Erkenntnis kommt, die man irgendwie dann hat, also was man als Ergebnis hinterher mitnimmt, wenn man eine Erfahrung gemacht hat, das ist wirklich das Resultat dieses Zustandes des Nichtwissens. Wirklich nicht wissen, was richtig und was falsch ist. Viel, viel wichtiger als irgendeine Erfahrung zu machen, die man mitnehmen kann, was genau das ist, was wir immer suchen, weil wir so gestrickt sind. Viel, viel wichtiger als das ist es, diesen Zustand des Nichtwissens, des Nichtverstehens, des Nicht-Erklären-Könnens zu erreichen und zu erleben. Den kann man nicht künstlich erreichen. Das ist so ähnlich wie mit der Demütigung. Ich kann nicht sagen, ich weiß nichts. Das ist genau das Problem von Tempio. Eigentlich hat er gesagt, über Buddhismus kann man nichts sagen. Und es war eine rein verstandesmäßige Erkenntnis. Wichtig ist, viel wichtiger als alles andere, an diesen Punkt zu kommen und euch die Frage zu stellen, verstehe ich das wirklich? Verstehe ich wirklich, was hier passiert? Verstehe ich, was mit mir los ist? Verstehe ich, woher meine Emotionen kommen? Verstehe ich, was meine linke Hand ist? Verstehe ich das? Was ist meine linke Hand? Das ist mir sehr nahe. Was ist meine linke Hand? Verstehe ich das? Warum muss ich verstehen, was in 20 Jahren nach meinem Tod sein wird? Warum muss ich Karma verstehen, wenn ich nicht mal meine linke Hand verstehe? Verstehe ich das? Was ist das? Die Frage, die euch dahin bringt, der große Zweifel, der euch immer wieder in Frage stellt, genauso wie Sai-In immer wieder sagt, falsch, das ist viel, viel wichtiger als irgendeine Erkenntnis, die ihr in euer Poesiealbum schreiben könnt. Das heißt, wenn ihr an diesen Punkt kommt, gerade wenn ihr scheitert, gerade wenn ihr nicht wisst, was da los ist, dann macht euch klar, das heißt nicht, dass ihr in der falschen Richtung unterwegs seid. Ihr seid in der falschen Richtung unterwegs, wenn ihr genau wisst, worum es geht. Also ich lade euch ein, euer Nichtwissen zu entdecken. Nicht in dem Sinne, dass ihr euch wieder irgendeinen Anstecker irgendwo hinklebt oder ein Kleid anzieht oder euch eine Lieblingstheorie mitnehmt, sondern dass ihr das wirklich zulasst, dass ihr nicht wisst, wer ihr seid, dass ihr nicht wisst, was richtig ist, dass ihr nicht wisst, ob diese Übung hier zu irgendetwas führt, dass ihr das alles nicht wisst. Wenn ihr dahin kommen könnt, dass ihr diese Frage immer wieder stellt, dann habt ihr eine Chance, das Licht der Sonne zu erleben, das Licht des Mondes und euch einfach darüber zu freuen, ohne irgendetwas Gut. Vielen Dank.